Dann gibt es trotz allem Hoffnung, eine Hoffnung, die uns bleibt. Er wird kommen, wie der Morgen, der die lange Nacht vertreibt. Scheint, als ob der Glaube nur ein großer Irrtum war. Wenn es heißt, Gebet ist sinnlos und wer betet, ist ein Narr. Wenn es aussieht, als ob Christen ohne jede Hoffnung sind. Und wenn alle Leute sagen, dass die neue Zeit beginnt. dann gibt es trotz allem Hoffnung, eine Hoffnung, die uns bleibt. Er wird kommen, wie der Morgen, der die lange Nacht
Leben mit Zukunft, wer weiß schon, was kommt, was kommen wird, sind die Glaubenschors. Ich darf mal die Leiter der Glaubenschors jetzt hier nach vorn bitten auf die Bühne. Und Sie dürfen mittlerweile schon mal Ihr Liedblatt zur Hand nehmen und auf der letzten Seite ein wenig mitverfolgen. Wer also von den Leiterinnen und Leitern hier ist und ich die einfach mal vorlese, einfach mal ins Publikum winken, dann hat man euch schon mal gesehen. Und dann gilt das auch, was Johannes gesungen hat, folgen. Sie dürfen also der Einladung zu den Glaubenskursen folgen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie an einem dieser Kurse begrüßen dürfen. Ich fange mit dem Glaubenskurs Römisch 6 an, Heinz Meyer, Tierhaupten. Glaubenskurs 5 mit Stefan Görner. Glaubenskurs 4 mit Jakob Tüfs. Also, dein Kurs scheint schon voll zu werden. Glaubenskurs 3 mit Kinderbetreuung Hans-Martin Richter und Magdalene Notz. Glaubenskurs 2 mit Martin Kleiber. Glaubenskurs 1 mit Harald Kubica. Herzlichen Dank. Ja, ich denke, an diesem letzten Abend ist es Zeit, einmal Danke zu sagen. Dank für diese wunderschöne Woche, für diese Woche Gott erlebt. Dank an unseren Gott. Wir haben Gott erlebt, wie er Menschenherzen bewegt. Dank an die University of Maryland, die uns diesen wunderschönen Kinosaal zur Verfügung gestellt hat. Also bei Gott hätten Sie auch ruhig klatschen können. Dank an das Deko-Team, Schleier der Farben und Pracht der Blumen. Dank an Friedrich Schumacher und Team. Das waren die mit den freundlichen Hinweisen zur rechten Zeit. Ich meine die Ordner. Da hinten steht der größte Ordner von Schwäbisch Gmünd. Gute Bücher, gute CDs und MCs von Ulrich Barzani, Arno Backhaus und Johannes Litsch. Dafür waren zuständig Esther Holzberger und Team, von mir aus gesehen hinten rechts. Da kann man sich auch gerne nachher noch nach der Veranstaltung einfinden, das ein oder andere auch mitnehmen. Die Mannschaft mit dem guten Geschmack für salziges, süßes und durstiges Bistro-Teams aus verschiedenen Gemeinden. Herzlichen Dank. Für das angenehme Licht und den guten Ton sorgten Harald Grau und Andreas Neumar. Ich darf euch mal bitten, aufzustehen. Steht ruhig mal auf. Und natürlich einen herzlichen Dank an Sie. Durch Ihren Besuch haben Sie uns hoch erfreut und ermutigt. Es war eine wunderschöne Sache, Sie jeden Abend hier zu begrüßen. Herzlichen Dank an Sie alle. Und jetzt darf ich die Musiker bitten, und die ich jetzt so nenne, die kommen mal so ein bisschen hier näher ran an dieses Pult oder hier an diesen Bereich. Ich erschrak, als ich sah, dass ich bin, wie man ist. Doch du bist anders, wie man sieht. Arno Backhaus mit seiner Frau Hanna. Herzlichen Dank. Du willst also nicht mehr singen. Kann ich davon ausgehen, du willst nicht mehr singen. Unser Tastenschumi. Also seine Hände fahren manchmal schneller mit die Tasten als Schumi mit seinem Ferrari um die Ecke. Johannes Litsch. Der Mann mit der waffenscheinpflichtigen Lache. Und dem großen Herzen für Musik und seinen Chor. Unser Größter, Stefan Zeitz. Die uns die Lieder ins Herz singen. Gott erlebt Chor. Und der uns das Wort ins Herz gesagt hat. Ulrich Parzani mit seiner Frau Regine.
Also, wir freuen uns riesig über diese Veranstaltungsreihe. Ihr wart ein super Team. Es war eine Wonne, diese Woche zu erleben. Wir haben uns verstanden vom ersten Tag an und wir sind so eine bunte Schar. Und ich freue mich riesig darüber, dass das stattfinden konnte. So ein kleines Dankeschön möchte ich überreichen. Das hängt mit dem Thema zusammen. Ein Bild aus der Ausstellung Sieger Köhler, 3 Monate lang konnte man täglich sich die Bilder angucken. Hier das neue Jerusalem. Was kommt auf uns zu? Leben mit Zukunft. Das neue Jerusalem, wo eine einzige Liebesszene ist. Die Braut, das ist ein Bild für die Gemeinde derer, die an Jesus glauben, mit Jesus leben, werden von dem Bräutigam in die Arme geschlossen. Das kommt auf uns zu. Und als kleine Erinnerung, und Dankeschön.
Das kann ich gar nicht annehmen, dass das alles sein soll. Ach so.
Einer geht jetzt schon voreilig von der Bühne nach unten. Ich möchte einfach einmal ein Dank loswerden an Martin Schollermann. Er hatte eigentlich die Idee für diese Veranstaltung. Martin, komm doch mal hoch.
Also, vielen Dank, Harald.
Ja, das denke ich, war das Team. Und Sie waren das Publikum, das große, großartige Team, was uns jeden Abend ja einfach hier überrascht hat, damit, dass Sie einfach uns ermutigt haben, dass Sie einfach hier uns in diesem Kino so unterstützt haben mit Ihrer Anwesenheit. Jetzt wollen wir miteinander singen. Gott ist da, finden Sie auf Ihrem Liedblatt. Und dann gehen wieder die Becher durch die Reihen. Sie wissen das, Sie können sie auch ganz zwanglos an sich vorbeigelassen. Sie können auch Gelder reintun, nur nichts anderes, aber Sie kennen das schon. Stehen Sie bitte auf und Gott ist da, das wollen wir jetzt miteinander singen.
Heute Abend am Freitagabend und ich denke, wir dürfen auch mal daran erinnern, dass die Juden, die gehen heute Abend in ihren Ruhetag. Und Jesus war ja ein Sohn einer jüdischen Mutter und im Neuen Testament steht irgendwo auch, das Heil kommt aus den Juden. Und deswegen beschäftige ich mich auch immer wieder gerne mit dem Volk Israel und ich denke, auch in der europäischen Kultur findet man unheimlich viel die Spuren von jüdischer Geschichte. Und wir wollen jetzt ein Lied singen, das heißt Schaffe Frieden uns, das habt ihr übrigens auch auf dem Liedblatt, könnt ihr beim ersten Mal mitlesen und beim zweiten Mal am besten das Liedblatt wieder auf die Hand legen, weil wir da die Hände zu brauchen. Die Juden sind ja sehr ganzheitlich mit ihrer Musik und wir laden euch dann ein, da mitzusingen und mitzuklatschen.
Der du Frieden schaffst in der Höhe, gib deinen Frieden auch auf Erden, deinem Volke Israel. Sprech dazu. Schaffst in der Höhe, gib deinen Frieden auch auf Erden, deinem Volke Israel. Sprech dazu, Amen, Amen.
Der Chor und der Pianist begleiten uns.
Der du Frieden schaffst in der Höhe, gib deinen Frieden auch auf Erden, deinem Volke
Thank you.
Das ist ein Stück der ganz kapitalen und drängenden Zukunftshoffnung. Ich weiß nicht, wie nahe Ihnen das ist. Ich habe ein Jahr lang in Jerusalem gelebt, habe dort gearbeitet, in Bejala gewohnt, in jener Stadt, die in den letzten Monaten im Zentrum gewalttätiger Auseinandersetzungen war. Oft habe ich diese kleine Bude, dieses Zimmer gesehen, in dem ich gelebt habe, also mittendrin in dieser Stadt, gleich auf der anderen Straßenseite, Bethlehem gegenüber. Und immer, wenn die Nachrichten wieder schrieben, dachte ich, es ist mein Zuhause. Es ist lange her, dass ich dort gelebt habe, 30 Jahre her. Aber man verliert das nie mehr aus seinem Herzen, dass wenn in diesem Teil der Welt endlich Frieden werden könnte, im Volke Israel, Palästinensern, wirklich Menschen, die voller Sehnsucht sind. Viele Zeitgenossen in Europa machen sich keine Vorstellungen, wie viel von einem friedlichen Miteinander in unserem Teil der Welt von dem abhängt, was dort im Nahen Osten in diesen Tagen sich entwickelt. Nur wenige wissen, wie kompliziert die Zusammenhänge sind und wie schwer die Lösungen und wie groß weltweit die Verflochtenheit und wie wackelig die Situation, die einem manchmal so sicher zu sein scheint, wie viel bei uns auch davon abhängt, dass halbwegs friedliche Verhältnisse in Europa bleiben, von dem, was dort in Israel passiert. Nun gut, ich möchte mich jetzt zunächst entschuldigen. Entschuldigen bei denen, denen ich beharrlich, nun, ich weiß nicht, 6 Abende lang, oder wie machen wir das schon? 6 Abende lang den Rücken zukehre. Das ist unglaublich sein. Kann ich also wenigstens ein bisschen nach vorne schieben? Das geht nicht. Damit ich Ihnen nicht auf den Fuß trete. Das ist ja ganz also, offizielle Entschuldigung. Ja, ich meine, wenn man hier stundenlange Beleidigungen demonstriert, ohne das auch, es ist schon wirklich, ja. Vor allen Dingen haben die einen anstrengenden Job, immer wenn ich langweilig werde und sie so beharrlich an mir vorbeigucken. Ich ahne nicht, wie die Kommentare immer aussehen da hinten, wenn da einer gerade erfolgreich einschläft, zu meiner Rechten und zu meiner Linken, dann sagt das ja auch eine Menge aus über das, was ich da sage. Meine, wer ist gerade angerufen? Der Bundeskanzler ruft an. Ja, wenigstens einer ist wichtig. Man muss immer, bin immer froh, wenn ich rechtzeitig daran gedacht habe, das Handy auszuschalten in so Veranstaltungen. Ja. Manchmal kommen einem ja Gedanken über Selbstverständlichkeiten, die man bisher überhaupt nicht hinterfragt hat. Zum Beispiel denkt man natürlich, Zukunft, das weiß auch jeder, was das ist. Aber vermutlich gibt es, ich weiß nicht, wie viele Leute wir jetzt sind, hier so 850, 900, 1000 oder wie viel. Jeder hat eine andere Zukunft. Was ist Zukunft? Was heißt Leben mit Zukunft? Ich meine, wenn einer ertrinkt, dann ist für ihn Zukunft nichts anderes als die nächsten Sekunden bis dahin, dass er wieder Luft kriegt. Der Rest interessiert ihn überhaupt nicht. Da kann man nicht darüber sprechen, wie das mit BSA weitergeht und ob er noch in Urlaub fährt und sowas. Alle Pläne und ob er eines Tages heiratet oder Enkel hat oder sowas, das interessiert alles überhaupt nicht. Die ganze Zukunft schrumpft zusammen auf diese Sekunden, die wie Ewigkeiten sind, und die einzige Frage, wo kriege ich Luft her? Und wenn zwei verliebt sind, was ist dann Zukunft? Die Zukunft ist dann, dass wir uns treffen und dass wir nicht mehr auseinandergehen müssen und dass wir das genießen können und dass wir lange zu und so. Das ist dann, die Zukunft ist doch von der Situation her bestimmt, in der so jeder ist. Manchmal es ist ein entsetzliches, quälendes Warten auf irgendwas. Aber jeder hat, es gibt eigentlich die Zukunft gar nicht, sondern es gibt immer nur die persönliche Zukunft. Das Wort ist ja auch interessant. Etwas, das auf mich zukommt. Und das ist ja sehr gut. Es gibt Ereignisse, die kommen auf uns alle gemeinsam zu. Und trotzdem erlebt sie ja jeder sehr persönlich. So wie wir alle zwar hier in denselben Raum sind, aber jeder hat seine besondere Sicht und Perspektive dieses Raums. Ich sehe den Raum ganz anders als Sie von Ihrem Platz aus. Und so ist jeder hat seine Sicht.
und sein Erleben dieses Raums. Und so ist es mit der Zukunft dessen, was auf mich zukommt. Und ganz objektiv muss man sagen, eigentlich, das, was uns wirklich nur alle verbindet, ist, wir wissen zwar nicht, was so im Einzelnen auf uns zukommt, aber wir wissen doch mit ziemlicher Sicherheit, dass wir sterben werden. Man könnte das eigentlich wissen, dass das auf einen zukommt. Das Verrückte ist, dass das wohl der einzig wirklich sichere Tatbestand ist. So ganz sicher ist er seit der Auferweckung von Jesus auch nicht mehr. Das ist ja natürlich beunruhigend, denn wenigstens etwas Sicheres hätte man ja gerne, so hundertprozentig. Aber wo soll man sich noch drauf verlassen, wenn noch niemand mehr der Tod sicher ist? Aber so für die überschaubare Zeit hat man den Eindruck, dass das scheint doch sicher zu sein für jeden, dass wir sterben müssen. Ausgerechnet dieses eine Faktum, das nun wirklich sicher ist, das möchten wir gar nicht wissen. Denn das ist, seitdem es Sterbeforschung gibt, das ist so seit etwa 30 Jahren, wird das systematisch wissenschaftlich erforscht. Sterben und wie Menschen Sterben erleben und diese Todesnähe-Erfahrungen und die Erfahrungen der klinisch Wiederbelebten, der klinisch Toten, die wiederbelebt worden sind, so muss das ja wohl heißen, seitdem man sich damit beschäftigt, ist auch rausgekommen, dass merkwürdigerweise der Mensch mit dieser Selbstverständlichkeit gar nicht lebt, dass er sterblich ist. Ganz im Gegenteil, er erlebt Zeit seines Lebens, bis er dann stirbt, was er dann einmal kommt. Aber bis dahin erlebt er nur das andere Sterben. Und irgendwie ist da so ein Trick im Mechanismus der Seele, die sagt, siehste, habe ich doch immer gesagt, dich triffst nicht, du bist unsterblich. Obwohl unser Verstand sagt, dass das Quatsch ist, verhalten wir uns so, als gäbe es unseren Tod nicht. Wir leben nicht von der Begrenztheit unseres Lebens her. Dann sagt Jesus, die Folge ist galoppierende Idiotie. Dann nimmt er einen sehr seriösen Unternehmer, der ein hervorragendes Beispiel ist für sorgfältiges Arbeiten, fleißiges Arbeiten, und der hat auch noch eine gute Ernte gehabt. Gott hat das gesegnet, der hat nicht so blöde gesagt, das Schwein gehabt oder so, sondern wirklich, der hat das alles, und dann hat er geplant, er hat das auch nicht verfressen einfach und verschwendet, sondern hat gut überlegt, wie er diese Investitionen, wie er das jetzt sichern kann, und hat Scheunen angelegt, neue gebaut, um wirklich aufzubewahren. Und dann hat er sich auf die Veranda gesetzt und hat durchgeatmet und hat gesagt, liebe Seele, er war nicht materialistisch, nicht? Liebe Seele, du hast nun gute Ruhe auf viele Jahre, iss und trink. Und dann sagt Jesus, und Gott sprach zu ihm, du Idiot, heute Nacht will ich dein Leben von dir fordern, und wem wird das alles dann gehören? Das hat er alles geplant und sich gesichert und vorgesorgt, wirklich Leben mit Zukunft im besten, solidesten Sinne, und Gott sagt, du Narr, bist dumm. Weil du nicht weißt, dass du heute Nacht auf meinem Terminkalender stehst. Und das hängt mit dem Alter nicht zusammen. Da ist ein 18-Jähriger von jetzt auf gleich tot. Oder ein 38-Jähriger. Da muss man nicht erst 70 werden, um in die Todesnähe zu kommen. So, und das kann eigentlich jeder wissen. Das passiert auch dauernd. Das kann jeder wissen. Nur, wir wollen es nicht wissen. Deshalb steht im Psalm, also was die Zukunft angeht, wenn wir schon über solche Fragen nachdenken wollen, dann meine ich, sollte man doch das, was auf uns nun gewiss zukommt, auf jeden Fall in Blick nehmen. Was soll es? Der Rest ist doch dann geschenkt. Was sollen wir hier reden über alle möglichen Unwägbarkeiten, die man nicht kennt, und das, was wir wirklich wissen, was auf uns zukommt, das kalkulieren wir überhaupt nicht mit ein. Aber weil das so wenig selbstverständlich ist, dass wir das mit einkalkulieren, steht in den Psalmen, in dem Gebetbuch und Liederbuch der Bibel, ein Satz, der heißt so: Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Dieser Satz ist mir sehr, sehr wichtig. Er entlastet mich einmal, weil ich sehe, auch in der Bibel rechnet man damit, dass ich das nicht einfach weiß. Und dass das nicht der Normalfall ist, dass man das dauernd präsent hat, dass man das bedenkt, dass man vom Ziel her denkt. Also brauche ich einen Lehrmeister, der mich lehrt, dass ich diese Tatsache meines Lebens in mein Leben mit einbeziehe. Lehre mich das, dass ich bedenke, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Und überrascht das ja vielleicht. Vielleicht haben Sie vorher gemeint, dass man, wenn man bedenkt, dass man sterben muss, dann wird man vielleicht fromm. Und der Verdacht ja besteht, wenn man die Flatter kriegt, dann wird man fromm. Hier steht aber nicht, damit ich fromm werde, sondern dass ich klug werde. Nun tagen wir hier in der University of Maryland. I'm tempted to speak English, American slang, and the University of Maryland, hier kann man alles lernen. Eine Stätte, wo man klug wird. Aber offensichtlich ist das eine Klugheit, die man nicht auf Universitäten lernen kann. Denn ich weiß es nicht, ob hier Vorlesungen gehalten werden in dieser Universität, jedenfalls in deutschen Universitäten, werden keine Vorlesungen da gehalten über die Tatsache, dass jeder Student, der dort sitzt, sterben muss. Und dass man nicht klug werden kann, wenn man das nicht bedenkt. Was hat das mit Klugheit zu tun? Natürlich hat das mit Klugheit zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich vom Ende her bedenke, was ist wichtig und was ist unwichtig. Immer wenn ich von Sterbebetten komme und in die Alltagswelt trete, dann geht mir das so. Das werden Sie auch so merken, sicher, wenn Sie dem nicht ausweichen, dass einem plötzlich klar wird, was ist eigentlich wichtig. Manchmal nimmt das so wahnsinnig wichtig, was die Leute über einen reden und ärgert sich schwarz, wenn sie schlecht über einen reden. Aber ist das wichtig? Ist doch scheißegal, was die über mich reden. Wenn es um den letzten Schnaufer geht, dann ist mir völlig egal, ob die gut oder schlecht über mich reden. Da habe ich nichts davon. Da regt man sich auf wegen der Knete, die man hat und die man nicht hat. Wenn es an die letzten Minuten des Lebens geht, ist das ganz furchtbar egal. Und das heißt, wenn man vom Ziel her sein Leben bedenkt, dann ist das wie gutes Management. Also Lebensmanagement kann nicht gelingen, wenn man nicht Prioritäten setzen kann. Wer nicht in der Lage ist, wichtig und unwichtig zu unterscheiden, der ist albern. Der lebt blöd. Und man kann ein IQ von 130 haben und man kann 2 Doktortitel gemacht haben und ist saublöd. Weil man seine Zeit und seine Kraft und sein Leben verschwendet mit Dingen, die in der Prioritätenliste des Lebens ganz nach hinten gehören, aber man hat sie ganz oben. Weil man überhaupt nicht vom Ziel her denkt. Und deshalb nicht Wichtiges und Unwichtiges unterscheiden kann. Und deshalb sagt er, das ist eine wirkliche Lebensweisheit, dass ich bitte darum, Gott, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Was wer immer auch sonst noch über die Zukunft sagen kann, auf das, was auf uns zukommt. Wenn wir diese Lektion schon mal anfangen zu lernen, kann aus unserem Leben noch was werden. Und das ist ja nicht nur unsere Privatsache, denn wenn ein Mensch wirklich sein Leben managen kann, das heißt in dem Sinne, dass er Zielplanung hat und dass er Ziele setzen kann und dass er Ziele verfolgt, weil er Wichtiges und Unwichtiges diszipliniert unterscheiden kann, dann ist solche Menschen sind ja auch eine Wohltat für ihre Umgebung. Das ist nichts schwieriger, als mit Leuten zu leben, die total desorientiert sind, weil sie Zeit, Kraft und Nerven verschwenden für Sachen, die sich einfach nicht lohnen. Und die sich und die ganze Welt verrückt machen mit solchem Durcheinander. Familien werden ein Chaos, Betriebe werden ein Chaos. Was soll aus einer Firma Gescheites werden, wenn ein Chef große Verantwortung hat, aber nicht bedenkt, dass er sterben muss? Wie soll ein Land von Politikern regiert werden, die meinen, sie wären unsterblich und sie müssten mit dem Rücken an der Wand sehen, dass sie ewig jung bleiben? Wir können nur darum beten, dass wir Leute in politischer Verantwortung haben, die endlich lernen, dass sie sterben müssen, damit sie es lernen, eine Zielplanung ihres persönlichen Lebens zu machen und damit eine Zielplanung für unsere Gesellschaft zu machen, die Wichtiges und Unwichtiges unterscheidet, damit ein Gemeinwohl blühen kann. Das ist nicht unsere Privatsache, sondern da hängen Leben dran, dass es mit Klugheit ein Land regiert wird, mit Klugheit Firmen geführt werden. Denn allein Geld zu machen, ist doch keine Weisheit. Das kann jeder, möglicherweise jeder Schwachkopf. Zumindest kann es jeder Verbrecher. Und damit wird noch lange kein erfülltes Leben geschaffen und keine Zukunft gestaltet. Was kommt auf uns zu? Und nun hat das ja seine Gründe, dass wir mit dem Tod uns nicht so leicht tun. Und denn das ist, wenn ich nicht weiß, was ist das nun einfach? Was ist denn das mit dem Tod? Und Irgendwie hatten die einen haben dann doch den Eindruck, es müsste weitergehen, der Tod begegnet einem wie einen, der alles niedermacht, der einen angrinst, so wie so ein Skelettkopf, der sieht ja immer so aus, als ob er grinst, dabei kann er gar nicht ernst sein, weil er keine Lippen hat, die muss man nämlich zusammengreifen können, um einen ernsten Gesichtsausdruck zu machen. Und er grinst einen so an und sagt, du Wichtigtuer, dich fressen doch auch die Würmer. Und dann, was ist denn dann mit all deiner Bedeutung? Und das kommt einem so unheimlich vor. Und nun gibt es ja unterschiedliche Menschen. Jetzt reagieren wir darauf mit Wunschträumen und Angstträumen. Und jeder entwickelt so, je nachdem, wo er steht und was er für ein Temperament und für eine Seelenlage hat, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Die einen sagen, das Beste eigentlich, das Wichtigste wäre, wenn mit dem Tod alles aus ist. Das ist eine ganz komfortable Vorstellung. Dann wird das Licht ausgeblasen, ist die Kerze am Ende, ist im Dunkeln, fertig, Feierabend, nichts. Und das ist ein schöner Wunschtraum. Also ich kann das verstehen, wenn jemand das so wünscht. Denn das bedeutet ja auch, ich lebe, wie ich will und bin mir selbst verantwortlich und dann knipsen wir das Licht aus und dann hat niemand mehr eine Rolle zu spielen. Ich bin auch niemand verantwortlich. So wie wir leben, verstehe ich, dass die meisten Menschen sich wünschen, dass mit dem Tod alles aus ist, weil sie wollen natürlich niemanden Verantwortung geben. Nur wer sagt mir, dass das stimmt? Dass das nicht nur ein Wunschtraum ist? 51% der Deutschen halten es für wahrscheinlich, dass man wiedergeboren wird. Also im Sinne der indischen Reinkarnationslehre. Nur das sagte ich, glaube ich, an einem der Abende schon mal. In Indien ist das ein Fluch, dass man noch einmal eine Existenz weiter muss und noch nicht auslöschen darf ins absolute Sein und Bewusstsein. Und bei uns ist das so, dass man sagt, ist ja nicht so schlimm, wir leben mal erstmal, wir kommen nochmal wieder als Alpenpfeilchen. Dann können wir vielleicht nochmal einen besseren Versuch machen oder so. Nicht, das ist dann so, ich nehme die Endlichkeit und die Einmaligkeit nicht meines Lebens nicht ernst und ich tue so, als ob ich mal so ins Unreine leben könnte. Wir kommen ja nochmal wieder, wir drehen nochmal eine Runde, wir üben mal erst so ein bisschen und gucken mal später. Das ist ja also interessant, wie diese ernsthafte religiöse Anschauung der indischen Religionen in Westeuropa aufgenommen wird und total entgegen der ursprünglichen Intention missbraucht wird zur Selbstberuhigung, zur Verharmlosung des Lebens. Wir nehmen uns selbst und das Leben nicht ernst. Wir träumen uns einfach das so zurecht, wie wir wollen. Und dann halten wir eben für wahrscheinlich, dass das gar nicht der Ernstfall ist, den wir hier leben und dass irgendwann später nochmal eine Runde gedreht wird. Oder ist das nur Wichtigtuerei, dass man sagt, mein Leben muss doch ewig weitergehen. Das ist zu unbedeutend, wenn das einmal mal beendet ist. Und das muss doch belohnt werden dadurch, dass es ein ewiges Leben im Sinne eines Paradieses gibt, in dem es wunderschön ist und nicht entschädigt wird für alle Qualen jetzt. Wer sagt mir, dass das so ist? Dass ich mir das so wünsche oder dass sich jemand das so wünscht? Ich kann mir das sowieso nicht vorstellen. Ich wünsche mir das eigentlich von mir aus gar nicht so, weil ich, also wenn ich schon wählen könnte, dann würde ich eher zu den Ersten gehören, die sagen, jetzt kräftig gelebt und dann das Licht ausblasen, Ex und Hopf. Denn was ewig weitergeht, das kommt mir vor, das wird sich. Insofern brauche ich das eigentlich nicht. Ich habe da keinen Bedarf, das zu konstruieren in meinen Wünschen, um mein Leben für sinnvoll zu halten, dass das irgendwie alles immer weitergeht. Ich könnte mich, wenn ich Gewissheit hätte, mit dem Tod ist alles aus, dann würde ich mich einrichten, so zu leben, wie es geht. Und man wird ja wohl diese letzten Augenblicke des Sterbens dann auch noch irgendwie über die Runden kriegen, wenn man dann weiß, dann ist wirklich Feierabend und ich bin niemand anders verantwortlich. Damit kann man irgendwie leben. Nur, wer weiß, was kommt? Sollen wir uns jetzt streiten, dass wir unsere Ängste und Wünsche hochrechnen und dann streiten, wer recht hat? Das ist doch auch Quatsch. Das ist doch wirklich Quatsch, denn wir haben doch alle den Durchblick nicht. Also rennen wir zu denen, die das Jenseits anknabbern. Also zu den Spiritisten, den Totenbeschwörern, die Oma reden lassen. Nicht? Gläserrücken machen und Tischrücken machen und irgendwas. Es blüht ja, 90.000 Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt nach Auskunft des Finanzamtes, also mit Abrechnung unter dem Begriff in Deutschland, damit, dass sie als Wahrsager ihren Beruf ausüben. 90.000, das sind dreimal so viel wie evangelische und katholische Pfarrer zusammen. Dreimal so viel, was natürlich sagt, was die eigentliche Religion in Deutschland ist. Es hat nichts mit Christentum zu tun. Das spielt in Deutschland fast keine Rolle. Aber die Zukunft bewältigen, indem ich über Wahrsagerei, über die okkulten Phänomene, über Spiritismus die Zukunft anzapfe, etwas aus dem Jenseits erfahre, etwas weiß über die Wirklichkeit, um irgendwie mit meinen Ängsten zurechtzukommen, der Ungewissheit der Zukunft. Das ist das Eigentliche, was Leute heute bewegt. Wo Milliarden Umsatz gemacht werden übrigens auch, Milliarden Umsatz gemacht werden und ganz seriöse Berufe damit ausgewiesen sind. Laut Finanzamt konnte man im Spiegel vor einiger Zeit die Statistik lesen, dass es sich in Deutschland so verhält. Wenn Sie auch die Quelle wissen, wo man das nachprüfen kann, dass wir es nicht auf den Fingern gesogen haben. Also wen sollen wir fragen? Die Wahrsager, die Spiritisten, wissen die etwas? Ich will Ihnen heute sagen, warum ich darüber rede. Denn ich kann Ihnen da von mir aus natürlich auch nichts sagen dazu. Denn ich habe genauso wenig Ahnung von dem, was auf uns zukommt, wie Sie. Und ich möchte Sie auch nicht belästigen mit meinen persönlichen Vermutungen und Wünschen und deren Hochrechnung. Dafür ist der Abend eigentlich zu schade. Ich will deshalb sagen, was ich vorhabe an diesem Abend und wofür ich stehe hier, wenn es um dieses Thema geht. Es gibt nur einen, der wirklich Kompetenz hat und der legitimiert ist, darüber zu sprechen. Das ist der, der mit dem Tod fertig geworden ist. Und der weiß, wovon er redet, wenn er von der Wirklichkeit jenseits des Todes redet und von einer Wirklichkeit, die der Tod nicht mehr begrenzt. Das ist der auferstandene Jesus Christus. Die ganze entscheidende Frage um christlichen Glauben, um Jesus Christus geht darum, ist er auferstanden, ja oder nein? Wenn Jesus Christus im Grab, der Gekreuzigte, im Grab geblieben ist, dann macht das alles eine nette Theorie und Religion sein. Da kann man auch seine tiefsinnigen Gedanken drüber machen, aber es hat keinen wirklichen Wahrheitsgehalt in dem Sinn, dass er für uns alle verbindlich ist. Was die Jünger damals seine Freunde vermuteten, seine Feinde natürlich erst recht, aber auch seine Freunde vermuteten, als er am Kreuz starb, dass jetzt alles widerlegt ist, dass er wirklich durchkreuzt ist und dass ein ganzer Anspruch, dass in ihm der Schöpfer Gott sich offenbart und dass er der Menschensohn ist, wie er sich selbst bezeichnet. Und Menschensohn bedeutet im Neuen Testament, das ist ein Ausdruck, der aus dem Propheten Daniel kommt, bedeutet Weltherr und Weltrichter. Ganz anders als wir denken, nicht nur so Mensch einfach, sondern es bedeutet Menschensohn, ist der höchste Titel, der für Jesus in der Bibel gebraucht wird. Er bedeutet Menschen, Weltrichter und Weltherr. Und mit dem Anspruch ist er aufgetreten. So hat er gesagt, dass er der Menschensohn ist, der jetzt die Vollmacht hat, wie Gott zu urteilen, Sünden zu vergeben zum Beispiel. Und dass er, der Weltrichter, gekommen ist und wider Erwarten sich nicht dienen lässt, sondern dient, um sein Leben zu geben, um ein Lösegeld zu bringen, uns loszukaufen aus der Sklaverei von Gottes Ferne, von Sünde und von Tod. Und er hat gesagt, dass er kommen wird als der Menschensohn, der Weltrichter am Ende der Zeit und die Völkerwelt richten und die Toten aus den Gräbern rufen wird. Er ist das. Und im Kreuz war das alles zu Ende, widerlegt. Mausetot. Wer mit dem Tod nicht fertig wird, ist auch nur einer von uns. Das verbindet uns alle. Dass der Tod uns alle zum Schweigen bringt. Und als sie sich anfingen, damit vertraut zu machen, dass leider ihre Hoffnung auf Jesus auch geplatzt war, wie so viele Hoffnungen dieser Welt, da begegnet ihnen der Auferstandene. Erst denken sie, sie sehen Gespenster, wie man das dann ja nur so vermuten kann. Und dann ist das so hartnäckig, dass er ihnen an verschiedenen Orten, verschiedenen Menschen zu verschiedenen Zeiten begegnet. Und sie merken, Jesus Christus ist auferstanden und lebt. Und sie begreifen, das ist nicht nur, Auferstehung ist nicht so eine Wiederbelebung eines klinisch Toten, wie wir das kennen. Also das ist ja keine grundsätzliche Überwindung des Todes, sondern da kriegt ja einer, der schon tot war, nochmal ein paar Tage Urlaub vom Tod. Oder ein paar Wochen, ein paar Jahre. Aber dann stirbt er ja wieder. Auch das, was wir im Neuen Testament lesen, dass Jesus Tote auferweckt hat, wunderbarerweise, den Lazarus zum Beispiel, einen Freund, war ja keine grundsätzliche Überwindung des Todes, sondern Lazarus ist ja wieder gestorben. Es war ja nur mal von so eine Beule in der Todeswand. Ein bisschen Ausdehnung, aber dann war Tod endlich Schluss. Was an Ostern passiert, ist ja was ganz anderes. Das ist die Verwandlung des gekreuzigten Jesus hinein in die Wirklichkeit des Schöpfers. Ein grundsätzlicher Durchbruch durch die Todesmauer. Deshalb ist er die Schlüsselfigur. Er ist die Schlüsselfigur. Und das ist auch der einzige Grund, warum es Gewissheit gibt. Sie können ja die Gewissheit, dass Gott lebt und dass Christus lebt, nicht deshalb haben, weil ich das so oder so mit meinen Argumenten hier versuche zu vertreten. Das mag Ihnen einleuchten oder auch nicht einleuchten, aber selbst wenn es Ihnen einleuchtet, ist das kein verlässlicher Grund für Ihr Leben. Denn meine Argumentation, vielleicht habe ich nur irgendein Argument vergessen und die stimmt gar nicht. Ich kann mir keine Gewissheit geben, ich kann Ihnen keine Gewissheit geben, also lassen Sie sich nicht von mir beeindrucken. Gewissheit gibt es nur, wenn Christus wirklich lebt, dass er sich so hinein bezeugt in unser Leben, dass ich weiß, wo ich dran bin. Das ist übrigens der Grund, warum ich mir nie erlaube, in meinem Leben Zweifel zu verdrängen oder zu unterdrücken. Wenn Christus lebt, dann ist er stark genug, meine Zweifel zu überwinden und zu beantworten und mir eine Gewissheit zu geben, die meine Zweifel nicht mehr auffressen kann. Und wenn er das nicht kann, dann will ich auch nicht ihm glauben. Ich bin nicht bereit, mich an eine Illusion zu hängen. Denn das macht keinen Sinn, dass ich jetzt vielleicht in guten Tagen mich in irgendwas reinsteigere und wenn mir die Puste ausgeht im Sterben, platzt sowieso alles. Ich muss etwas haben im Leben, was im Leben und im Sterben stimmt. Und das kann sich nicht auf meine Argumente bauen. Die halten im Sterben nicht. Das Denken geht, die Sinne schwinden einem dann. Das trägt nicht. Auch meine psychische Haltung, auch das, was ich emotional empfinde, ist nett, das ist gutes Beiwerk. Der Mensch besteht aus Gedanken und Emotionen, ist okay, aber es trägt nicht. Damit kann ich weder leben noch sterben. Deshalb bin ich da so hartnäckig und freue mich so, dass in der Bibel so radikal bohrend gefragt wird, etwa beim Paulus auch, ist Christus auferstanden? Dann gibt es Gewissheit. Wenn er sagt, wenn er nicht auferstanden ist, sind wir die Elendes der Glaube leer. Dann gibt es keine Vergebung der Schuld, also keine Heilung der Beziehungen zu Gott und untereinander. Dann ist das alles Einbildung. Dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen, wenn wir uns darauf verlassen. Dann sind wir nämlich betrogen. Und das ist schlimm. Auch fromme Lügen sind schlimm. Und deshalb muss man nach der Wahrheit fragen. Ich mache Ihnen Mut dazu. Ich bin nicht beunruhigt darüber, dass Leute heute kritisch sind. Was mich beunruhigt, ist die Leichtfertigkeit, mit der alles Zeug geglaubt wird. Irgendwelcher Schwachsinn wird geglaubt, sonst würde ja Astrologie und Okkultismus nicht so blühen. Aber was mich auch beunruhigt, ist, dass ich unter Christen diese Leichtfertigkeit beobachte. Dass manche sich zufrieden geben mit Gewohnheit, Gefühlen und Tradition und überhaupt nie mal gebohrt haben, ob das wirklich trägt im Leben und im Sterben. Und wenn man es nicht genau weiß, naja, weiß man nicht genau. Glauben heißt es dann, das hieß hier auch nicht genau wissen. Was für ein Schwachsinn! Natürlich kann ich mich nur auf etwas verlassen, was ich weiß. Und wenn ich nicht weiß, kann ich mich eben nicht drauf verlassen. Dann ist es eben Verführung. Es gibt eine Erkenntnis. Ich würde doch einem Menschen nicht vertrauen, wenn ich nicht gewiss wäre und dass ich ihm vertrauen kann. Und es ist doch schwer rauszukriegen, ob ich ihm vertrauen kann. Also muss ich es wagen. Ich glaube ihm, wenn ich darauf angewiesen bin und mache dann meine gewisse Erfahrung, ob er vertrauenswürdig ist oder nicht. Aber ohne Gewissheit kann ich so und so nicht leben. Irgendwie muss ich es rauskriegen. Und oft ist das nur rauszukriegen über ein großes Risiko, ein Wagnis, dass ich etwas vertraue und nachdem ich gut genug geprüft habe, vertraue und dann rauskriege, wie ist es denn? In der Liebe, in der Beziehung zwischen Menschen geht ja oft genug schief. Und dann wird man negative Gewissheit kriegen, dass es eben nicht verlässlich war. Aber so muss das mit Gott sein. So kann das mit Christus sein, weil er auferstanden ist. Ich sage das hier so zwischendrin mal, weil das der kritische Punkt ist für alle die unter uns, die sagen, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Und soll ich das einfach nur so nachbeten oder im Chor mitsprechen, dass wir hier so gemeinsam Lieder singen und die von der Melodie her flott sind und die deshalb Lust haben, Inhalte mitzusingen, die sie vielleicht innerlich noch gar nicht bejahen können? Lesen Sie den Liedzettel nochmal durch, ob Sie das alles, was Sie schon gesungen haben, auch wirklich so wollen. Da muss man ja aufpassen, dass man nicht besoffen wird, ne? Und so ohne das wirklich nachzudenken, plötzlich irgendwo so mitmacht. Und das gar nicht vertreten kann, weil es gar nicht stimmt. Da ist ja niemand mit gedient. Und deshalb weise ich darauf hin, weil ich gerne möchte, dass Sie sich darauf einlassen und das selber prüfen und eine eigene Erfahrung im Vertrauen machen und dann eine Erkenntnis gewinnen, weil Christus hat versprochen, sich zu bezeugen, wenn wir so ihm vertrauen, so sein Wort anwenden auf unser Leben, dass wir eine Gewissheit bekommen, die trägt. So gewiss, dass der Paulus sagen konnte, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, keine Macht, weder sichtbar noch unsichtbar, kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Das ist Gewissheit zum Leben und zum Sterben. Und deshalb ist dieser Jesus, der Auferstandene, der Sieger über den Tod, ist der Einzige, der wirklich mit Kompetenz spricht über die Zukunft, weil er ist die Zukunft in Person. Sie haben vielleicht auf dem Programmblatt diesen, wie gefreut, dass die Veranstalter diesen Satz von Gustav Heinemann, unserem früheren Bundespräsidenten, den ich so sehr geschätzt habe als Essener, ich bin in Essen aufgewachsen, da kam er her und dieser ehemalige Atheist Heinemann als junger Intellektueller ein Atheist war und dann zu Christus kam und die Bibel lieben lernte und er kurz nach dem Krieg in einem Trümmerfeld von Essen, einem großen Kirchentag, den Satz, der so eindrücklich gewesen ist, gesagt hat, Welt, eure Herren gehen, unser Herr kommt. Das ist es. Und deshalb möchte ich Ihnen sagen, was sagt Jesus denn? Was sagt Jesus denn über das, was auf uns zukommt? Ich will Ihnen das skizzieren, damit Sie sich dann damit auseinandersetzen können und Stellung beziehen können und Konsequenzen für Ihr Leben. Denn Leben heißt ja, sich darauf einrichten, was kommt auf uns zu. Das Erste, was uns deutlich wird, was Jesus sagt, ist, er kommt zum Gericht. Das ist eine unendlich befreiende Botschaft. Er wird das letzte Wort der Weltgeschichte sprechen. Wenn alle das Maul halten müssen, auch ich, dann wird er das letzte Wort sprechen und wir werden alle, Christen und Nichtchristen, Gläubige und Ungläubige, Zweifler und Verächter und Begeisterte, wir werden alle vor ihm stehen und ihm Antwort geben, weil das ist unsere Würde, dass Gott uns geschaffen hat und dass er zu uns gesprochen hat, dass er uns ein Leben geschenkt hat, mit Begabungen in seine Zeit gestellt hat und er erwartet, dass wir Antwort geben, dass wir verantwortlich sind. Das ist unsere unverlierbare Menschenwürde. Sie wird zwar nicht sehr wertgeschätzt, die Leute wollen gar nicht verantwortlich sein, sie wollen immer als unzurechnungsfähig angesehen werden, wir haben es nicht gewollt, wir haben es nicht gekonnt, wir waren nicht dabei, es waren die anderen da und so weiter. Gott aber macht uns verantwortlich und gibt uns die Würde. Er wird den Maßstab richten, nicht das, was wir sagen, habe mich immer bemüht. Er wird den Maßstab des Gerichtes, lesen Sie Matthäus Evangelium Kapitel 25, er sagt, der Maßstab, der radikale Maßstab, den Christus im Weltgericht anlegen wird, heißt, ich bin hungrig gewesen, er hat mich nicht gespeist, ich war durstig, er gab mir nicht zu trinken, ich war krank und gefangen, er hat mich nicht besucht, ich war nackt, er hat mich nicht gekleidet. Wann haben wir das getan, werden wir sehen. Was er den Geringsten nicht getan hat, hat er mir auch nicht getan. Das heißt, der Maßstab ist gar nicht das Böse, was wir getan haben. Das auch. Aber er ist viel radikaler. Wir werden gemessen an der Beurteilung nach der Liebe, die wir schuldig geblieben sind. Da ist niemand, der vor Gott bestehen kann. Wir neigen ja davor, dass wir sagen, ich habe mich immer bemüht und wir sind ja nett mit uns selber. Deshalb nehmen wir den guten Vorsatz ja immer schon für die vollbrachte Tat. Nein, sagt Der Maßstab wird die Liebe sein und die schuldig gebliebene Liebe verurteilt uns. Da steht keiner vor Gott aufrecht. Oder wollen Sie vor Gott aufrecht stehen damit, nach diesem Maßstab? Er setzt den Maßstab, nachdem wir Antwort geben werden. Und Jesus sagt, in diesem Gericht kann niemand aufrecht stehen. Es sei denn, er ist ganz und gar geschützt, hineingenommen in den einen heiligen, gerechten Gott, der in Jesus Mensch geworden ist und mit uns tauscht, unser Leben anzieht, unsere Sünde, unsere Rücksichtslosigkeit, unsere Lüge, unseren Ehebruch, unsere Blasiertheit, unsere Selbstgerechtigkeit anzieht. Und dann heißt es in der Heiligen Schrift, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, den einzig Gerechten, für uns, an unserer Stelle, zur Sünde gemacht. Er hat ihn zur Lüge gemacht, zum Mord, zum Hass, zur Rücksichtslosigkeit, zum Betrug, zur Menschenverachtung in Person. Und dann behandelt er ihn so, wie Lüge, Hass, Mord, Rücksichtslosigkeit es verdienen. Er verurteilt es, es richtet es, tötet es. Am Kreuz stirbt Jesus als die Sünde in Person. Unerhört. Das steht in der Heiligen Schrift. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm, durch ihn, indem wir hineingezogen werden, ihm vertrauen, unser ganzes Leben an ihn hängen, in ihm Gerechtigkeit Gottes wird, in Person, so wie Jesus die Sünde in Person wollte, so sollen sie im Tausch Gerechtigkeit werden. Wollen Sie mal die Gerechtigkeit in Person sehen, sehen Sie einen Menschen an, der sich an Jesus hängt. Gott sieht ihn so an, als hätte er nie, nie eine Sünde getan, selbst allen Gehorsam geleistet, den allein Christus vollbracht hat. So heißt es in einer alten Schrift, dem sogenannten Heidelberger Katechismus. Das ist das Wunder. Der Tausch. Gerecht vor Gott. Nicht, weil ich gut gewesen bin, sondern weil Christus, weil Gott selbst an meine Stelle getreten ist und ich jetzt in den Augen des Richters ganz und gar so bin wie der Sohn Jesus Christus, zu dem der Vater spricht: Du bist mein geliebter Sohn, du gefällst mir, an dir habe ich Wohlgefallen. Und das sagt er zu ihnen, so sieht sie Gott an, so sieht sie Gott an. Und wissen Sie, und dann ist das ist eine Wahnsinnserfahrung im Leben. Ein Mann wie Paulus, der Blut an den Händen hatte, der Menschen auf gemeine Weise verfolgt hatte und der wusste, dass er es getan hat und dem sein Gewissen das immer wieder vorgeworfen hat, ist immer wieder aufgestanden und andere haben gesagt, du riskierst heute eine große Lippe, jetzt sagen Christen im Glauben, weißt du nicht, was du damals gemacht hast, an deinen Händen ist Blut. Und dann, das hat ihn gequält und dann schreibt er, wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferstanden ist und ist zur Rechten Gottes, jetzt vor dem Angesicht Gottes und tritt für uns ein, während mich mein Gewissen verklagt und andere mich verklagen und ich sage, ihr habt ja recht, so bin ich ja. Tritt Christus vor dem Vater ein in Ewigkeit und sagt, und es ist richtig und er hat's verdient und er ist verloren, aber ich bin seinen Tod gestorben. Er ist frei und er wendet sich zu mir. Und durch den Geist Gottes, der in mich hineinwirkt, spricht er mir zu. Du bist frei, gerecht, um meinetwillen angenommen, mein Kind. So gefällst du mir. Bestand haben im Gericht. Verstehen Sie, warum Jesus deshalb sagen kann einmal, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Das heißt ewiges Leben. Das heißt Lebensqualität. Leben, das Zukunft hat, weil es nicht mehr im Sterben zerbrochen wird und im Gericht Gottes nicht mehr durchkreuzt wird und in die ewige Verlorenheit der Gottestrennung gestoßen wird. Ewiges Leben heißt Gott. Gott ist da drin mit der ganzen Schöpferkraft, mit der ganzen Nähe und Barmherzigkeit ist Gott drin in meinem Leben. Er verbindet sich mit mir wegen Jesus. Wer mein Wort hört, sagt Jesus, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Hören Sie bitte richtig, der sagt nicht, der wird irgendwann, wenn er mal stirbt, auch das ewige Leben bekommen. Das ewige Leben beginnt heute. Es ist nicht ein Zeitbegriff nur. Es ist ein Qualitätsbegriff. Es heißt Gottes Ewigkeit, Gottes schöpferische Kraft, jetzt verbunden mit meinem Leben. Und weil diese Qualität so gut ist, kriegt auch der Tod ist nicht kleingefressen. Deshalb kann Paulus sagen, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes in Christus. Weder Tod noch Leben. Das Einzige, im Sterben müssen wir alles abgeben. Das ist das Schwere am Sterben. Dass wir die geliebten Menschen loslassen müssen. Auch alles, was wir besitzen, loslassen müssen. Dieses Loslassen ist nicht einfach. Das Einzige, was wir nicht loslassen müssen. Nein, ich muss es anders sagen. Der Einzige, der uns nicht loslässt, wenn alle uns loslassen müssen im Sterben, ist der auferstandene Christus. In Christus sein. Da kann der Paulus herausfordernd sagen, als er im Knast sitzt und ich weiß, ob sie ihn morgen aufhängen oder übermorgen, weil die Sache sehr unsicher stand. Philipperbrief schreibt, dass ich habe Lust zu sterben und mit Christus zu sein, kann er sagen. Mit Christus sein. Diese Trennung kann keiner mehr hinkriegen. Das ist Leben. Jetzt in der Gemeinschaft mit ihm, jetzt in der Geborgenheit, jetzt unter seiner Wegweisung. Und dann im Sterben hält er mich fest und öffnet mir die Tore hin in die neue Welt der Gerechtigkeit Gottes, wo Tränen und Leid und Stöhnen und Schmerz nicht mehr sein werden. Ewiges Leben, das dann noch in einer ganz anderen Dimension aufblüht. Aber jetzt und hier beginnt. Das ist Leben mit Zukunft, weil Jesus die Schlüsselfigur der Zukunft ist. Und das Zweite, was er uns sagt, das möchte ich Ihnen doch auch nicht vorenthalten, er gibt uns eine realistische, nüchterne, aber hoffnungsvolle Weltsicht. Ich weiß nicht, wie Sie die Welt beurteilen. Die Entwicklung der Welt und wie das so ist und im Augenblick, wenn dann so BSE und sowas kommt, dann denkt man, meine Güte, was wird? Aber im Großen und Ganzen, die Jugendstudien zum Beispiel der Soziologen sagen, dass überwiegend junge Leute heute eine optimistische Grundeinstellung haben im Blick auf das, was Zukunft und Leben bringt. Das ist erstaunlich. Das heißt nicht, dass Einzelne total depressiv sein können und verzweifelt sind, aber so der statistische Querschnitt zu überhaupt nichts mit null Bock und no future, sondern relativ Optimismus, natürlich ökologische Krise, aber die Mehrheit der jüngeren Leute nach den Umfragen denkt, dass es irgendwie bei ihnen doch schon noch klappen wird. Das ist erstaunlich. Solchen Optimismus soll man nicht unterschätzen. Da darf man nur wünschen, hoffentlich wird er nicht frustriert und kippt um in eine Verzweiflung. Denn nichts ist schlimmer als enttäuschter Optimismus. Es ist eine Lebenskraft, die gar nicht schlecht ist für eine Gesellschaft. Nur, wie sehen Sie die Entwicklung? Die Jünger, die Freunde von Jesus, waren ja junge Leute, die waren alle so zwischen 18 und 25. Man muss sie ja sicher nicht als so Opas wie mich vorstellen. Ich meine, Jesus war damals halb so alt wie ich jetzt. Und so 30 und dann waren seine Freunde, diese Wanderuniversität da, die University of Galilee, die da so spazieren gehenderweise an der frischen Luft studierte, das war damals so üblich, bei jüdischen Professoren und so verhielt sich Jesus eigentlich. Die waren alle so zwischen 18 und 25, ganz fitte Burschen eigentlich, auch mit ganz gesundem Menschenverstand, allen vernünftigen Beruf, unterschiedliche Sparten. Und dann vor Jerusalem kommt plötzlich die Frage auf, Jesus hat was über das Ende der Welt und Gericht Gottes gesagt. Dann sagen sie, wie wird das denn eigentlich sein? Wie wird das sein? Sag uns was. Und dann in Matthäus 24, können Sie das nachlesen, dann schildert er das, der weiß, wie die Zukunft ist, weil er die Zukunft in Person ist, sagt die Linien. Und er sagt ganz nüchtern, man denkt, man liest die Zeitung von heute, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Mama hört es ja schon kaum noch, oder haben Sie noch den Kongo-Krieg im Kopf? Da wird immer noch gemordet, kein Mensch interessiert sich mehr, steht gar nicht mehr in der Zeitung. Oder haben Sie den Sudan-Krieg im Kopf? Seit vielen, vielen Jahren sterben Hunderte und Tausende im Sudan. Auch heute noch. Nimmt keiner mehr Notiz davon. Seht zu und erschreckt nicht. Es muss so geschehen. Ist noch nicht das Ende, sagt er. Es wird ein Volk gegen das andere sich erheben, ein Königreich gegen das andere. Es werden Hungersnöte sein. Hätten wir doch nie gedacht, dass im Beginn des 21. Jahrhunderts die Hungersnöte so groß sind, obwohl wir seit den 60er Jahren die größten Anstrengungen an Entwicklungshilfe machen, so groß war die Hungerproblematik in manchen Teilen Afrikas noch nie. Erdbeben hier und dort. Man kriegt das kalte Grauen, wenn man denkt, was in den letzten 2 Jahren passiert ist an Naturkatastrophen und Erdbeben. Denken Sie noch an das, was in der Türkei war? Schon längst vorbei, jetzt waren so viele andere wieder. Er sagt, so wird es sein. Und ihr werdet gehasst werden um meinetwillen. Er sagt, Menschen werden einander belügen und verführen und unterdrücken und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und deshalb wird die Liebe kalt in vielen erkalten. Das ist die Beschreibung für die Situation in Deutschland. Wer sich noch an die Gesetze hält, ist zu doof. Der Ehrliche ist der Dumme. Und Gesetze sind dazu da, dass man sich clevere Experten besorgt, die Lücken finden, wie man trotzdem halbkriminelle Geschäfte machen kann, ohne dass man dabei erwischt wird, um sich zu bereichern. Und jeder lacht über das Gesetz. Selbst die Christen sagen, was heißt denn hier, warum muss ich zum Standesamt gehen? Ich sehe fromme Leute, die leben unverheiratet zusammen und finden das okay. Sie spüren gar nicht, welche Verachtung des Rechtes das ist. Und es geht in unserem Volk total das Gespür dafür verloren, dass Recht eigentlich immer etwas zum Schutz des Schwächeren ist. Dass wenn das Recht nicht mehr gilt, wenn es kein Bewusstsein mehr gibt, dass Recht verbindlich ist und wenn Gesetze nicht mehr als Ausdruck des Rechtes gemacht werden, um die Schwachen gegenüber dem Übergriff der Starken zu schützen, wenn das nicht mehr in einer Gesellschaft gemeinsame Leidenschaft, gemeinsamer Wille ist, wird eine Gesellschaft zum Dschungel. Und da sind wir. Wer so bescheuert ist und treu seine Steuern zahlt, nicht clever genug ist, auszutricksen, na ja, der muss eben das Nachsehen haben. Wer zu blöd ist, um durch Lügen erfolgreich zu sein, aber wer, der Erfolg rechtfertigt alles. Man kann betrügen, man kann wegen Steuerhinterziehung verklagt sein, aber wenn man seine 20 Millionen gemacht hat oder seine 40 Millionen, dann ist man ein respektierter Mann und bei jedem Empfang herzlich willkommen. Der Erfolg rechtfertigt in dieser Gesellschaft alles. Und wenn Sie Geld haben, können Sie ein Gangster sein. Sie sind ein anständiger Mensch in dieser Gesellschaft. Und die Kehrseite ist genau das, was Jesus sagt. Die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen, dann wird die Liebe in vielen erkalten. Jetzt klagen die Leute, dass alles so herzlos ist und so. Natürlich, Eiszeit der Herzen ist die Folge der Verachtung des Rechtes. So hängt das zusammen, sagt Jesus nüchtern. Es ist wie eine Beschreibung der Moderne. Das ist 2000 Jahre alt, der Satz. Und dann sagt er noch manches, was einem wirklich die falsche Christusse, religiöse Betrügerei in einer Zeit, in der Religion boomt, muss man das lesen. Die Verführbarkeit ist enorm. Die religiösen Angebote sind, schauen sich die Schaufensterauslagen ihrer Buchhandlungen in dieser Stadt an. Dann wissen sie, was die Angebote sind. Unübersehbar. Aber Jesus macht keine Weltuntergangspanik. Er sagt nicht, alles ganz schlimm und er rette sich, wer kann, die Welt, die geht kaputt, wo bleibt denn da die Müllabfuhr und so, nix. Sondern er sagte, erschreckt nicht, das sind die Wehen und Wehen sind wie Geburtswehen, sagt er, sind die Geburtswehen einer neuen Welt. Die eigentliche Linie, die bestimmende, ist nicht die Zerstörungslinie, die ist da. Es gibt, sagt er, in der Geschichte eine Eskalation, ein Ausreifen des Bösen wie das Ausreifen eines Geschwürs. Keine Illusion. Jesus hat nie gesagt, es wird immer besser, es wird immer schöner. Und wenn ihr euch ein bisschen bemüht, schafft ihr um die nächste Ecke das Paradies auf Erden. Das hat er nie gesagt. Er hat gesagt, es gibt auch ein Ausreifen des Bösen. Da, wo Menschen sich von Gott abwenden, müssen sie die Konsequenzen des bösen Tuns auch gesellschaftlich erleben. Und wir sind mittendrin, das leider zu erfahren, dass Jesus recht hat. Aber wir werden auch erfahren, dass er recht hat mit seinem Hoffnungswort, indem er sagt, das wird sein wie die Schmerzen bei einer Gebärenden. Das Reich Gottes ist angebrochen mit seinem Kommen. Und dann sagt er hier, genau nach dem Satz mit der Gesetzlosigkeit, und es wird verkündet werden, diese Botschaft vom Reiche Gottes, vom Herrschaft Gottes, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Und dann ist das Ziel erreicht. Dann kommt das Ende. Sie müssen sich das mal vorstellen, dass er das 12 jungen Männern sagt, damals auf dem Ölberg bei Jerusalem, im Jahre, sagen wir mal, plus minus 30. Die wussten noch nicht mal, dass es Europa gibt. Die wussten auch nicht, dass die Erde ein Globus ist. Die kannten nicht die Kontinente, die wussten überhaupt nichts. Und heute gibt es das Volk des Jesus Christus, die Gemeinde des Jesus Christus auf allen Kontinenten, bis hinein in die Mongolei, nach China, was hat man es versucht auszurotten? Überhaupt keine Chance. Es wächst und wächst und wächst. Und wir haben die Leidenschaft, dass die letzte kleine ethnische Gruppe auch diese Botschaft noch hört. Aber wenn man die großen Völker ansieht, gibt es überall Menschen, die Botschaft vom Reich Gottes in Christus gehört haben, mehr, die sie aufgenommen haben, die ihm folgen, die als seine Hoffnungstruppe, als seine Hoffnungsgemeinde leben in allen Kulturen rings um den Globus. Und außerhalb Europas wächst diese Gemeinde der Christen mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und Faszination. In Asien, Afrika, Lateinamerika, aber selbst im alten Europa spüren wir es jetzt, wie es wächst. Wir sind mittendrin in der Erfüllung dieser Ansage, die damals diese Männer, die sie zum ersten Mal hörten, die hätten ja nicht in den wüsten Träumen sich vorstellen können, was wir heute als Fakt vor uns sehen. Das war überhaupt nicht vorstellbar, wie sich das erfüllen sollte. Und wir sehen es, wie es geschehen ist und wie es weiter geschieht. Ja, sagt er, es wird diese Botschaft verkündet werden bis zu diesem Abend in Schwäbisch Gmünd. Das Herr ist Jesus, er ist die Schlüsselfigur, er ist auferstanden und er wird das letzte Wort der Weltgeschichte sprechen. Und deshalb rufen wir zu ihm und sagen, kehrt um.
Hört auf dieses Wort, das auch am Ende der Zeit gelten wird. Lasst es heute das Wort sein, das in eurem Leben gilt. Lasst ihn heute sagen, was Sache ist und wohin der Kurs geht. Dann habt ihr einen zukunftsträchtigen Kurs. Wir folgen nicht dem letzten Schrei, der bekanntlich ja der letzte Schrei eines Sterbenden ist, sondern dem Wort dessen, der das erste Schöpfungswort gesprochen hat und der das letzte Wort der Weltgeschichte sprechen wird. Und dann das Schöpfungswort für den neuen Himmel und die neue Erde. Und das sagt Jesus in diesem gleichen Kapitel. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was kommt auf uns zu? Wir sagen, wie soll ich mich eigentlich orientieren? Weltuntergangspanik und Angstmache, das ist nicht die Sache von Jesus. Hoffnungslinie, zugehen auf das kommende Reich, auf die Vollendung der Herrschaft Gottes in dieser Welt. Da beißt keine Maus einen Faden, da müssen wir nicht für kämpfen. Das macht er ganz alleine. Er zieht uns in seinem Schlepp mit. Wir dürfen in seinem Windschatten leben. Wir dürfen in seinem Hoffnungssoch unseren Alltag gestalten. Und er sagt, wenn er durcheinander kommt, bei den vielen, vielen Stimmen in dem Wirrwarr dieser Zeit, sollt ihr das wissen, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Worte von Jesus sind der rote Faden der Geschichte. Und deshalb werden wir da sehr, sehr praktisch und deshalb sage ich, wenn Sie Zukunft in Ihr Leben bekommen wollen, dann nehmen Sie diesen roten Faden auf, dann nehmen Sie dieses Buch, nehmen Sie die Bibel und lassen Sie keinen Tag nach Möglichkeit passieren, wo Sie nicht mindestens 15, 20 Minuten Zeit haben, auf Gott zu hören, einen Text zu lesen und zu sagen, Herr, sprich du. Das ist, Zeitung lesen ist wichtig, ich lese viel Zeitung. Ich möchte wissen, was in der Welt passiert, obwohl es immer schwerer wird, das aus Zeitungen zu erfahren, aber immerhin, man versucht. Aber um den roten Faden der Geschichte nicht zu verlieren, um den Trend in die Zukunft nicht zu verpassen, brauche ich dieses bleibende Wort des auferstandenen Jesus. Das ist das Geheimnis der Bibel, dass wir nicht mit den Druckerschwärzen und dem Goldschnitt oder so allein sind, sondern dass der auferstandene Herr sagt, ich rede hier und ich zeige dir, was meine Wegweisung ist. Tu das nicht, du sollst nicht. Da geht es in den Abgrund, du zerstörst dein Leben und das Leben anderer. Tu das nicht und da geht's lang. Das sind die 10 Gebote, das ist die Bergpredigt, das ist klipp und klar. Das Problem der Bibel ist, nicht, dass sie es nicht verstehen können, das Problem der Bibel ist, dass sie viel zu klar ist und dass jeder, der sie liest, genau weiß, was zu tun ist. Das Problem ist, wir wollen es nicht tun. Wir wollen es nicht tun und deshalb ist es besser, wir tun so, als ob wir es nicht verstehen könnten. Da haben wir wenigstens eine Entschuldigung, keine Verantwortung zu übernehmen. Macht aber nichts. Macht keine Rechnung. Das macht keinen Sinn. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Ich bitte Sie, hacken Sie sich ein in diesen Zukunftstrend. Hören Sie auf sein Wort. Bringen Sie in Ihren Alltag hinein. Erzählen Sie mir doch nicht, Sie hätten keine Zeit. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Und jeder von uns hat jeden Tag Zeit für das, was ihm das Wichtigste ist. Die Frage ist nur, ob Sie ein Mensch sind, der Ihr Leben, dass Sie Ihr eigenes Leben so wichtig nehmen, dass Sie eine klare Zielplanung machen, dass Sie klare Prioritäten setzen, dass Sie Wichtiges und Unwichtiges vom Ziel her unterscheiden können, oder ob Sie albern rumeiern wollen und gerade immer nur auf das reagieren, was Ihnen in der Nase hängt, als die nächste Versuchung. Man muss klar zielorientiert leben und dann Wichtiges und Unwichtiges unterscheiden. Und dann muss man Prioritäten setzen. Wofür ist meine Zeit da? Wofür ist mein Geld da? Wofür ist die Kraft meines Lebens da? Das ist, kann man in jedem Management-Training-Kurs lesen. Wenn Sie bei der Bibel nicht lesen, lernen wollen, lernen Sie es doch dort. Aber nur so kann ein Leben gelingen, dass ich Prioritäten setze und dass ich für Wichtiges Zeit habe. Und ich bitte Sie einfach, wenn Sie angefangen haben, Christus zu folgen, dann ist es besonders wichtig. Ich mache mir Sorgen um die Christenheit heute, weil ich sehe, dass sie zwar in Gemeinschaft irgendwo schwimmen und auch Meinungen haben, aber viele Christen noch nicht mal persönlich die Bibel lesen. Ich weiß gar nicht, wie ein Leben gelingen soll in einer turbulenten, faszinierenden, verwirrenden Zeit, wie sie Orientierung haben sollen, wie sie eine Persönlichkeit werden sollen, wie sie Kurs halten wollen, wie sie Charakter entwickeln wollen, wenn sie nicht Stille haben vor Gott und wirklich die Bibel lernen, wenn sie verinnerlichen. Sie können im Alltag ja nur anwenden, was Sie wirklich drin haben. Nicht? Wenn Sie es nicht wissen, was in der Bibel steht, dann können Sie auch nicht damit leben. In Konfliktsituationen können Sie ja nicht nach Hause rennen an Bücherschränken und sagen, was steht denn da zu dieser Situation? Da finden Sie überhaupt nichts. Das muss man by heart, knowing by heart sagen, die Engländer. Man muss es vom Herzen her, wir sagen auswendig kennen. Man muss es so kennen, dass man es drin hat und in der Situation anwenden kann. Und deshalb ist das regelmäßige Lesen des Wortes Gottes die Grundnahrung eines zukunftsträchtigen Lebens, die Grundnahrung des Lebens mit Gott in der Nachfolge des Jesus Christus. Und das ist gar nicht nur Ihre persönliche Privatsache, dass Sie es so machen. Ihr Leben selber wird Format gewinnen und gelingen. Aber Gott hat ja noch eine weitergehende Hoffnungsabsicht mit ihm. Steht in dem gleichen Kapitel 24. Da sagt er, was muss man jetzt eigentlich tun? Sollen wir jetzt ein Fernglas aufsetzen und warten, bis das irgendwann mal kommt, der jüngste Tag oder so? Die Zeit, sagt Jesus, sagt er uns nicht. Und er selber sagt, ich weiß ja auch nicht. Nur der Vater weiß es. Es bleibt der Unsicherheitsfaktor, wie mit unserem Tod, so mit dem Ziel der Welt. Es bleibt eine Spannung. Sagt, wie sollen wir leben? Und dann sagt er, es ist so, verhaltet euch wie der treue und kluge Knecht, der Mitarbeiter, der Beauftragte eines Königs. Der König geht über Land, geht auf Reisen und er hat die eingesetzt über seine Leute. Jetzt steht hier, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gibt. Gratulieren kann man dem Mitarbeiter, den sein Herr, wenn er kommt, findet, dass er das tut. Ich sage euch wirklich, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Besoffenen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und er wird ihn in Stücke hauen lassen. Ihm sein Teil geben bei den Heuchlern, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Was ist Hoffnungsarbeit? Dass Gott Sie und mich einsetzen möchte, dass wir seinen Leuten, seinen geliebten Menschen zur richtigen Zeit die Speise geben. Das heißt, wir sind dazu da, als Hoffnungsarbeiter den Menschen, für die Gott uns verantwortlich gemacht hat, in unserem Lebensumkreis, das an Lebensmittel zu geben, was sie brauchen. Das kann die Speise sein, das kann die Versorgung sein, das muss der Hinweis sein auf die Quelle des Lebens, den lebendigen Gott. Das ist Hoffnungsarbeit. Nicht die Hände in den Schoß legen und dann warten wir mal ab, sondern sagen, ich warte auf den kommenden Herrn. Und dass die Leute, die auf den kommenden Jesus voll Zuversicht warten, erkennt man daran, dass sie mutig die kleinen Schritte mit ganzem Herzen tun, die halben Sachen mit ganzem Herzen, treu die Fürsorge, die Wertschätzung, an der Wertschätzung der Menschen erkennt man sie. Wir sagen, es sind seine Leute. Alle, die in Schwäbisch Gmünd und Umgebung wohnen, alle, die in diesem Land wohnen, in Europa, auf dieser Welt, sind von Gott geschaffene Menschen, von ihm geliebt. Und er macht uns verantwortlich dafür und sagt, ihr sollt Hoffnungsarbeiter werden. Ich habe dir Talente gegeben, Gaben gegeben, damit du den Menschen Gottes damit dienst, damit sie Leben finden. Das kriegen, was sie zum Leben brauchen. Dann kommt die spannende Frage, was ist mein Teil? Was kann ich dazu beitragen? Wo kann ich helfen? In der Jugendarbeit oder als Lehrerin und Lehrer, als Arzt, als Ingenieur. Ich treffe immer so Leute, die sagen, ja, ich möchte auch mal so gern so einen sozialen Beruf haben und so. Das bringt mir nicht so viel, dass ich immer so mit Papier in der... Achtung, Achtung, Achtung. Wenn so einer zu mir kommt und dann hauptamtlich werden will, Sozialarbeiter oder Jugendarbeiter oder Pfarrer, den jage ich, weil... Wer in seiner Firma nur das Papier und nicht die Menschen gesehen hat, der wird auch als Pfarrer nur das Papier und nicht die Menschen sehen. Niemand arbeitet irgendwo und hat es nur mit Dreck zu tun oder Material. Sie leben in ihrer Berufswelt und die Arbeit mag schwer sein und stupide, aber sie haben überall mit Menschen zu tun. Und es sind lauter Menschen, die Gott liebt. Und wenn sie dort die Menschen nicht sehen und wenn sie ihre Verantwortung für die Menschen, mit denen sie dort leben, nicht spüren, glauben sie nicht, dass sie die Verantwortung für die Menschen sehen, wenn sie das hauptberuflich betreiben als Sozialheini. Wir haben zu viele von den Professionellen, die frustriert an ihren Bürotischen sitzen und nicht wissen, wie sie die Brücken zu den Menschen bauen können, weil sie geflohen sind vor ihrem Tagesgeschäft, vor der harten Arbeit, der Herausforderung, die nämlich nicht in dem Materiellen besteht, sondern in den menschlichen Beziehungen, in den Firmen, in den Bürokratien, in den Schulen, im Miteinander. Alles Gottes geliebte Menschen eingesetzt sind, wie eigentlich Gott möchte, dass wir Hoffnungsarbeiter sind. Ah, Sie wissen, wie schwer das ist. Und Sie begreifen wahrscheinlich, wie notwendig das ist, dass ein Mensch angezündet werden muss von der Hoffnung des auferstandenen Jesus, dass er nicht resigniert, dass er nicht klein beigibt. Er sagt, dass er nicht sagt, da kannst du doch nichts machen. Ist alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ist doch nur ein kleines Bruchstabe. Gar keine Lust überhaupt anzufangen. Das ist doch gar keine Lösung. Da braucht man eine Hoffnungspower, dass man sagt, er sorgt fürs Ganze. Nichts ist vergeblich, was ich nach seinem Willen tue. Er sorgt, dass das Ganze rund wird in Ewigkeit. Und deshalb darf ich heute mein Bruchstück leben. Mein kleines Teilchen mit großer Liebe und Sorgfalt und Kreativität. So gut, wie ich es kann leben. Und ich habe heute Abend nur ein kleines Puzzleteilchen, das ich leben möchte. Das ist, ich möchte eine Brücke bauen zu Ihrem Herzen und Sie bitten, hören Sie heute, dass Jesus sein Wort zu Ihnen spricht. Er, der der Schöpfer ist und das erste Wort der Weltgeschichte sprach und der der Richter ist und das letzte Wort der Weltgeschichte sprechen wird. Ich bitte Sie, lassen Sie ihn heute sein Wort in Ihr Leben hineinsprechen. Das ist meine Einladung am Schluss dieser Woche und am Schluss dieses Abends. Wenn Sie in Ihrem Gewissen die Stimme Gottes gehört haben, durch das, was Sie erlebt haben, in Gesprächen, in Musik und was auch immer gewesen ist, an den Abenden und an den Tagen, dann bitte ich Sie, verschließen Sie Ihr Herz nicht. Wir Christen sind merkwürdige Leute, wir leben unsere Tage mit so biblischen Mottoworten, aber auch unsere Wochen. Und wissen Sie, die sind dann lang, vor Jahren hat irgendjemand die mal eingeteilt und dann liegen die fest und dann stehen die in so Büchlein und dann lesen wir die. Und dann denken wir, hat das eine Bedeutung für diese Woche? Kann uns das Orientierung geben? Und dann entdeckten wir am Beginn dieser Woche, auf die wir so gefiebert haben, die uns so fasziniert hat, weil wir dachten, wie wird das werden in Schwäbisch Gmünd? Dann lesen wir, dass das biblische Mottowort aus den Psalmen, wird nochmal zitiert im Neuen Testament, im Hebräerbrief, für diese Woche lautet, heute, so spricht Gott, heute, wenn ihr meine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Dieses Wort sage ich Ihnen jetzt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, die des guten Hirten, des Herrn des Auferstandenen, verstockt, macht eure Herzen nicht ab. Öffnet euer Leben. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt Jesus. Wer die Tür auftut, zu dem will ich hineingehen und Lebensgemeinschaft haben. Sie können heute ewiges Leben gewinnen. Heute gerecht werden, bestehen können im ewigen Gericht wegen Jesus. In seinem Windschatten leben, ein Leben voller Hoffnung. Als Hoffnungsarbeiter, mit dem roten Faden seines bleibenden Wortes in der Heiligen Schrift. Und dann in der Gemeinschaft als Hoffnungstrupps, Brückenköpfe von Gottes neuer Welt mitten in dieser Welt. Sie haben von den Glaubenskursen gehört. Nehmen Sie dies wahr, um mehr zu lernen davon, reinzukommen in diese Wirklichkeit, mehr zu verstehen von der Bibel, tieferes Vertrauen zu fassen an Jesus. Leben Sie Gemeinschaft mit anderen Menschen, die Sie vielleicht noch gar nicht kennen, aber die, wie Sie dann Christus folgen wollen, Sie werden merken, Sie werden in Ihrem Dorf, Sie werden in Ihrer Stadt, in Ihrer Region, in Ihrem Land ein Brückenkopf der neuen Welt Gottes sein. Ein Hoffnungspotenzial, nach dem die Welt sich heute so sehr sehnt. Ich lade Sie ein, wie ich das an jedem Abend getan habe, auch wenn Sie heute Abend zum ersten Mal hierher gekommen sind. Gott fragt nicht, was Ihre Vorgeschichte ist oder ob Sie schon religiös irgendwas hinter sich gebracht haben, sondern er fragt Sie, ob Sie eine Stimme hören und ihm antworten wollen. Ich biete Ihnen Folgendes wieder an. Kommen Sie, wenn Sie antworten wollen, jetzt gleich, wenn das nächste Lied vom Chor gesungen wird, ein Gebetslied, kommen Sie aus Ihren Reihen heraus, wo Sie stehen und sitzen, hier nach vorne. Ich stelle mich auch hier vorne hin. Wir warten. Während des Liedes können Sie kommen. Und danach möchte ich mit Ihnen ein Gebet beten. Ich werde es Ihnen Satz für Satz vorsprechen. Ich sage es Ihnen jetzt, damit Sie bedenken können, will ich das beten. Danke, Jesus, dass du mich so sehr liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich habe deine Einladung gehört. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Und dann wollen wir in der Stille ihm namentlich sagen, was zwischen Gott und uns gestanden hat bis jetzt, was an bewusster Schuld da ist und das Unbewusste, Unbekannte nimmt er mit. Wir wollen ihm danken, dass er am Kreuz an unserer Stelle das Gericht getragen hat und gestorben ist, damit wir frei sein dürfen, dass alle Sünde vergeben. Und wir wollen ihm ausdrücklich sagen, mein Leben gehört dir. Du bist der Herr.